Tobi, wie fandst du denn die musikalische Untermalung in Paderborn?
Oh Gott, schrecklich. Also nachdem wir uns ja schon im Grunde häufig über so die kulinarischen Unterschiede der Presseräume deutscher Stadien unterhalten haben, können wir uns darüber auch gerne unterhalten. Und die musikalische Untermalung in Paderborn fand ich schlimm.
Ich muss sagen, dieses Halbzeitlied hat mir körperliche Schmerzen bereitet.
Ja, das war sehr unangenehm, ja. Umso besser, dass wir da gewonnen haben.
Und umso besser, dass wir Hermann Löns Die Heide brennt
nur einmal
mussten und nicht, wie ich in der vergangenen Saison, fünfmal.
Ja.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zur neuen Folge Studio Blau-Gelb mit Tobi.
Und Lars.
Und jetzt sitzen wir hier mit einem Sieg im Rücken in der Länderspielpause. Vorher wurde irgendwie viel darüber geredet, ist das schon der Abstieg für Eintracht nach dem Rostock-Spiel, und jetzt hat die Mannschaft ein Spiel gewonnen in Paderborn, wie ich finde, mit einer überzeugenden zweiten Hälfte. Was sagt uns das denn für die sportliche Situation?
Also zum einen jetzt nach dieser Rostock-Pleite irgendwie den Abstieg auszurufen, weiß ich jetzt nicht, wo das herkommt. Also dieses Ding war natürlich bitter, gar keine Frage. Da hat sich jeder mehr von erhofft, nicht nur was das Ergebnis angeht, sondern auch was den Auftritt der Mannschaft angeht. Wie wichtig der Sieg in Paderborn jetzt war, sieht man ja, wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt. Ne? Also Rostock hat wieder gewonnen, Kaiserslautern hat auch gepunktet, hat zumindest einen Punkt geholt. Und die Blau-Gelben haben bewiesen, dass sie punkten können weiterhin, dass sie auch aus so einer Schwächephase oder Ergebnisdelle auch wieder herauskommen können, was ja essentiell ist für in einem Rennen um den Klassenerhalt.
Ich fand, es war auch einerseits eine Willensleistung, nachdem es ja, also vor der Pause hat es schon ganz schön häufig im Strafraum von Ron-Torben Hoffmann gebrannt.
Ja.
Gegen Ende dann auch wieder, aber das ist ja normal, wenn du dann nochmal eine Mannschaft hast, die wütend anrennt. Aber ich fand diese spielerische Weiterentwicklung oder die vielen kleinen Nadelstiche, die einfachen Verlagerungen, die dann zu Umschaltsituationen, zu Angriffen geführt haben, die fand ich echt solide in Paderborn wieder. Und es war so das erste Mal wieder, dass man da so ein Muster gesehen hat, weil das war gegen Rostock ja kläglich. In Nürnberg war es auch nicht schön anzusehen. Und gegen Hertha ist es irgendwo in der Kabine verloren gegangen. Von daher, ja, was soll man jetzt der Mannschaft sagen? So weitermachen wie in der ersten Halbzeit in Berlin und in der zweiten Halbzeit in Paderborn, dann sind weiter Punkte drin. Aber es ist ja kein Wunschkonzert. Das sieht man auch an den anderen Ergebnissen. Man hat Rostock leider wieder so ein bisschen wach geküsst mit diesem Spiel da am Freitagabend von vor zwei Wochen. Die schlagen dann Fürth. Aber auch bei denen darf man ja jetzt nicht davon ausgehen, dass die plötzlich alles gewinnen.
Nee, aber man hat halt eben Mannschaften unten drin, die alle punkten. Also Osnabrück klammere ich jetzt mal aus. Und um nochmal auf Paderborn zurückzukommen, es ist ja auch, das Spiel hat ja auch irgendwo gezeigt, dass die Mannschaft mittlerweile wirklich ein hohes Selbstvertrauen hat, um aus so einer Situation wieder rauszukommen, und dass auch einfach die Systematik von Daniel Scherning nach wie vor greift. Also man hat das in der zweiten Hälfte gesehen, du hast das beschrieben, auch wie das Tor durch Rayan Philippe gefallen ist. Es war ein super Umschaltmoment. Robin Krause erobert im Mittelfeld den Ball. Anton Donko setzt sich dann links durch, ne, und gibt das Ding rein und dann klingelt's. Das funktioniert nach wie vor, vielleicht nicht bei jedem Gegner gleich gut. Das ist natürlich normal. Panik ist ist nicht angebracht in der Situation, und die Mannschaft hat auch nicht panisch reagiert, und das hat mir gut gefallen.
Daniel Scherning hat ja so nach dem Spiel ein bisschen die Unruhe kritisiert, die im Umfeld entstanden ist. Ich fand, ja, es gab und gibt in Braunschweig natürlich immer so vereinzelte Stimmen, da ist dann nach ein paar Niederlagen auch immer alles sehr, sehr pessimistisch unterwegs, aber so im Großen und Ganzen finde ich die Stimmung in Braunschweig für ein Team, das im Abstiegskampf steckt, eigentlich ziemlich gut. Also die Fans unterstützen das Team, die können auch nach einer Niederlage in die Kurve kommen, ohne sich aus 50 Zentimetern anschreien lassen zu müssen. Noch. Auch das hat es ja alles schon gegeben. Ja, aber das, so diesen Zusammenhalt, den die Mannschaft ja auch nach Krauses gigantischem Fehlpass gezeigt hat, den gilt es wahrscheinlich einfach zu bewahren für die verbleibenden 8 Spiele. Und dann ist wahrscheinlich allein damit so ein bisschen mehr möglich, so ein paar Prozentpunkte mehr sind drin, um das Ziel dann auch zu erreichen, was letzten Oktober, November noch völlig in weiter Ferne erschien.
Ja, also das Entscheidende jetzt gerade, wenn du auf die Fans anspielst, ist, ich meine, natürlich in Braunschweig ist es immer so, dass die Ansprüche schnell steigen. Ne, das ist hier so. Ne? Und Meckern gehört auch irgendwie dazu, so ein bisschen, und das gehört auch zu dem ganzen Eintracht-Spaß irgendwie. Das passiert manchmal ein bisschen zu schnell. Auf der anderen Seite, die wichtig ist, dass zu sehen ist, dass die Truppe sich den Arsch aufreißt und vor allem auch, dass natürlich zu sehen ist, dass sie hier nicht irgendwie völlig chancenlos ist in der Liga. Das ist sie nicht, und sie reißt sich auch den Arsch auf, und dann wird das vom Publikum auch honoriert. Das verstehen die dann schon, und dann braucht man auch keine Sorge haben, dass man da irgendwie zerrissen wird oder ausgepfiffen oder in der Kurve irgendwie, weiß ich nicht, wild bepöbelt wird oder so, solange das gegeben ist. Da wird einem, glaube ich, sogar ein Abstieg verziehen. Wobei, muss man dann erstmal gucken, aber so weit kommt's ja einfach dieses Jahr gar nicht. Du hast den Zusammenhalt noch angesprochen, und das ist wird immer wieder betont von allen Spielern, von allen, die nah an der Mannschaft sind. Und ich, also das machen die auch alle glaubwürdig. Also ich glaube ihnen das. Das ist nicht so, dass das irgendwie eine Floskel ist und das sagt man so, weil das muss man jetzt sagen, sonst kann man sich irgendwie gleich abmelden. Es wirkt nicht wie ein Alibi, und es ist eben auch daran zu erkennen, dass das tatsächlich eine wahre These ist, dass die Mannschaft auch nach dieser brutal schlechten Phase zu Saisonbeginn mit 5 Punkten aus 12 Spielen einfach nicht auseinandergefallen ist. Also Daniel Scherning hat ja offenbar keine Schwierigkeiten gehabt, irgendwie Spirit da reinzubringen, weil die Truppe halt zusammenhält. Und wenn das nicht da gewesen wäre, hätte, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage gefehlt, um jetzt nochmal wirklich ernsthaft in das Rennen um den Klassenerhalt einzugreifen.
27 Punkte sind es jetzt.
Ja.
Bundesliga müsste man spielen.
Ja, dann wäre das mal eine entspannte Saison. Dann könnte man hier so langsam ganz relaxed Richtung Saisonfinale schippern, weil man irgendwie 3 Mannschaften unten hat, die fast gar nicht punkten. Aber es ist ja zweite Liga. Da sieht es anders aus.
Das macht es brutal spannend. Gefühlt die Hälfte der Liga kann zumindest noch so in Richtung Platz 3 gucken, und die Hälfte der Liga muss auch aufpassen, dass sie nicht noch in die Relegation nach unten reinrutscht. Irgendwie brutal, dass das Feld da immer so eng zusammenliegt. Und das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben auch ein paar Fragen von unseren Hörern bekommen, haben vorher über unseren Insta-Kanal aufgerufen, dass ihr uns Fragen schicken könnt. Das machen wir jede Woche. Also wenn ihr Lust habt, uns eine Frage zu stellen, dann gerne da reingucken, in die Story, ins kleine Kommentarfeld eintippern. Und dann gucken wir auch, dass wir die hier behandeln. Und ich schaue mal in die Frage, die dazu perfekt passt. Und die lautet: Wie viele Punkte denkt ihr, müsste Eintracht sammeln, um am Ende auf Platz 15 zu stehen, Tobi?
Also ich glaube, diese Saison tatsächlich 40. Ich glaube, diese Saison wirst du 40 Punkte brauchen, um wirklich safe drin zu bleiben. Siehst du das anders?
Ja, es sieht da unten natürlich nach einer richtigen Highscoring-Saison aus, aber ich glaube trotzdem, dass am Ende 39 Punkte reichen. Also
okay, das aber haarscharf unterboten jetzt.
Ich glaube wirklich nicht, dass der 15.
Naja, Lautern ist jetzt 15. Die haben wie viel? 29? Es sind noch 8 Spiele. Also ich glaube schon, dass du dieses Jahr 40 brauchen wirst. Auch mal gucken, wir werden es ja sehen. Also du meinst 39 reichen. Also wo ich mir relativ sicher bin, ist die 36 aus der Vorsaison, die werden nicht ausreichen in diesem Jahr. Ja. Ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen.
Ich glaube, mit 37 landet man irgendwie in der Relegation. Mit 39 und einem passablen Torverhältnis auf dem direkten Nicht-Abstiegsplatz.
Na gut, dann schauen wir mal. In ein paar Wochen wissen wir mehr.
Ja, vielleicht schreibt es auch gerne in die Kommentare bei YouTube. Was glaubt ihr denn, wie viele Punkte am Ende reichen?
Gerne.
Und seid ihr eher bei Tobi oder bei mir? Wir haben ja beide unsere Meinungen gesagt, machen dann am Ende einen Strich drunter, hoffentlich mit der Eintracht in einer erneuten Zweitligasaison.
Hoffentlich.
Okay. Ich guck mal weiter.
Guck weiter. Kannst du ja auch mal erzählen, wer uns hier die Fragen so stellt.
Genau. Philipp Wolter fragt, passend zur Länderspielpause, welche Baustellen sollten jetzt in der Länderspielpause behoben werden?
Puh. Willst du anfangen?
Ja, ich glaube, das eine ist so ein bisschen, dass diese Blockade im Kopf, die vielleicht in den letzten Wochen vorgeherrscht hat, vor dem Paderborn-Spiel so ein bisschen abgebaut wird, dass alle noch mal ein paar Tage frei haben, mit ihren Familien sonst was machen können, um dann halt noch mal diese ja auch mental schwierigen 8 Spiele anzugehen. Das nächste wird dann wahrscheinlich sein, dass jetzt schon die Zeit genutzt wird, die Gelbsperre von Robert Ivanov irgendwie aufzufangen und denjenigen, der sich da nach vorne spielt, den halt mit Kurucay und Bicakcic vertraut zu machen. Ja.
Ja, also Energietanken ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, zwischendurch mal durchatmen.
Ich glaube, du wirst jetzt nicht mehr fürs letzte Saisondrittel den Angriffsfußball neu erfinden.
Nee, warum auch? Also es ist, ja, also natürlich, man sollte weiterhin natürlich daran arbeiten, irgendwie flexibler zu sein. Immer, also ganz, ganz klare Sache. Andere Elemente reinzubringen, vielleicht auch mal zu gucken, okay, was machen wir vielleicht anders, wenn Anthony Uja auf dem Platz steht vorne, ne? Daran wird die Mannschaft ohnehin permanent arbeiten und deshalb Akkus aufladen. Ich habe jetzt gerade mit Robin Krause gesprochen, der freut sich da total drauf, auch mal ein paar Tage zu essen, was man möchte, Zeit mit der Familie verbringen, ein bisschen wegfahren und dann nochmal irgendwie den Tank zumindest aufzufüllen für die finale Phase der Saison, in der ja noch wirklich Kracher anstehen. Also wenn man sich das anguckt, das Derby kommt noch, du hast noch Heimspiele gegen Elversberg, gegen Wien Wiesbaden. Das wird alles noch eine Menge Kraft kosten.
Standardtraining wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache. Ich finde, die fliegen jetzt schon ein bisschen besser in den Strafraum und es gibt die ein oder andere Variante, die auch erkennbar ist. Aber da vielleicht nochmal so das letzte Fünkchen Willen, den Schmerz herauszufordern, dass die Spieler einfach genau da hingehen, wo der Ball dann hinkommt, koste es, was es wolle. Weil ich glaube, dass diese ruhenden Bälle für ein Team, was da unten drin steht, auch spielentscheidend werden können. So, sie haben es jetzt gegen Paderborn gut verteidigt im Defensivstandard.
Was nicht einfach war teilweise. Ja. Also ein paar Dinge auch im Grunde direkt auf Torben Hoffmanns Tor gesegelt, die er da abfangen musste.
Ja, aber dass da einfach alle die Rübe hinhalten wollen und die Tore machen wollen, weil das, ich bin fest davon überzeugt, dass das noch wertvoll werden kann.
Das kann gut sein. Sollen wir noch eine machen?
Machen wir noch eine. So. Die nächste Frage bezieht sich auf die Pressekonferenzen und da fragt Andert Kevin, wieso stellt ihr auf Pressekonferenzen eigentlich nie negative Fragen, Tobi?
Was ist denn eine negative Frage?
Ich glaube, es ist damit eine kritische Frage gemeint. Ja, schwierig. Ich glaube schon, dass wir die Themen ansprechen, aber es kommt halt immer auch so auf die Art und Weise an. Und wenn man jetzt einen Trainer vor laufender Kamera so sehr scharf mit irgendwas konfrontiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man inhaltlich nicht viel rauskriegt. Also die Frage dann so zu stellen, wäre vielleicht so ein bisschen Eigenwerbung für uns, weil irgendwer draußen sieht, hier, die hauen mal richtig auf die Kacke, aber es kommt am Ende nichts bei raus. Der Trainer ist sauer, die Tür für weitere, vielleicht auch mal Hintergrundgespräche, könnte sich schließen und deswegen bin ich ein Fan davon, sowas dann auch mal in den Momenten zu regeln, wenn man mit dem Trainer außerhalb irgendwelcher Kamerasituationen, außerhalb irgendwelcher Interview-Situationen sprechen kann, dann gilt für Daniel Scherning, ist der auch auskunftsfreudig, der sagt uns auch mal, wenn ihm was nicht passt, was ich sehr, sehr gut finde. Da gab es auch schon andere Trainer, die dann wochenlang auf Pressekonferenzen rumgemuckelt haben und jede Frage, egal wie sie nun gestellt war, scheiße fanden. Ja, und ich glaube, wir haben die Frage auch schon häufiger mal in der oder einer anderen Form beantwortet. So.
Ja, also es ist manchmal einfacher, das unter so einem Vier-Augen-Gespräch zu machen, wenn die Kamera nicht an ist. Ich würde auch sagen, also wir platzieren schon auch unsere Themen und es ist ja auch so, dass man jetzt irgendwie nicht nur draufhauen sollte als Selbstzweck, um dann irgendwie zu sagen, wir sind irgendwie die harten Hunde in der PK. Dazu kommt, und das ist tatsächlich auch ein Fakt, den man, glaube ich, mal irgendwie platzieren kann. Natürlich, Lars hat das gerade schon gesagt, das wäre Eigenwerbung von uns und es ist sicherlich auch was dran. Also da können wir auch sicherlich ein bisschen schärfer auch werden, vielleicht in den PKs. Auf der anderen Seite muss man auch immer dazu sagen, dass wir hier Content produzieren und alles, was bei der PK passiert, natürlich irgendwie schon über den Äther geht und wir können es danach schwieriger für uns selber verarbeiten. Also ich glaube, so ehrlich kann man, glaube ich, sein. Das ist ein weiterer Aspekt, also mit Sicherheit nicht der ausschlaggebende Punkt, aber ein weiterer Aspekt. Wir machen das dann eben häufig so in Hintergrundgesprächen, wenn wir mit dem Trainer dann alleine uns unterhalten und da dann nochmal irgendwie unsere Zitate abholen.
Ich bin letztens irgendwohin mit dem Auto gefahren, hatte das Radio laufen und habe dann, war so ein Kurzbeitrag über Eintracht Braunschweig und dann hieß es so, sagte Eintracht-Trainer Daniel Scherning gegenüber Radio sonst was. Und das war dann einfach eine Stimme aus der PK auf eine Frage, ich weiß gar nicht, von dir oder von Leo. Und ja, die kriegen dann einfach das Tape aus der PK und machen dann ihre Inhalte draus und oftmals sitzen da wir plus ein, zwei Radiosender und ein bisschen was schaltet sich digital zu, nicht immer werden Fragen gestellt und dann ist es halt auch undankbar für andere die Arbeit zu machen, die dann am besten noch aus dem gemütlichen Homeoffice schneller verwertet haben als wir.
Richtig, genau. Nichtsdestotrotz, das behalten wir im Hinterkopf und gehen da dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Vollen. Das stimmt schon.
Genau. Nächste Frage.
Du bist hier der.
Ich bin der Fragen.
Du bist hier der leitende Part, Lars.
Jasper Reichel fragt: Sollte man weiter auf Kampf mit Robin Krause oder auf Spieler mit anderen Qualitäten setzen? Damit ist wahrscheinlich das zentrale Mittelfeld der Eintracht gemeint.
Davon ist auszugehen.
Robin Krause war eben schon mal Thema. Ich fand, der hat in Paderborn ein gutes Spiel gemacht, bis auf
eine Ausnahme.
Ja, bis auf seinen legendären Steilpass in die eigene Hälfte. Danach holt er vor dem Tor von Philipp den Ball, blockt noch einen ab in der Nachspielzeit, so dass das war so eine runde Leistung mit Makel. Er hat sich auch aus diesem moralischen Tief dann rausgezogen, was zwangsläufig mit so einer beschissenen Szene kommt. Aber klar, so die Diskussion ist nicht neu. Wir führen sie, wir kennen sie, dass sie außerhalb dieser Räumlichkeiten hier geführt wird. Und ja, so die richtige Premium-Lösung hat Daniel Scherning da noch nicht gefunden. Also es ist keiner dabei, der unumstritten ist, sonst wäre Krause gegen Rostock auch nicht außer Startelf genommen worden und Tauer hätte sein Glück versuchen können. Nikolaus außen vor, Griesbeck sieht man aktuell eher als Einwechselspieler und Kopfball Ramme für die letzten paar Minuten. Ja. Findell ist für mich kein alleiniger Sechser. Ist, glaube ich, schon eine Baustelle für den Sommer, dass man da wieder jemanden verpflichtet, dem man auch zutraut, dass er da seine 30 Spiele macht und vielleicht nochmal eine andere fußballerische Komponente reinbringt. Krause ist aber schon mit seinen kämpferischen Qualitäten auch wichtig für die Eintracht. Das hat er mehrfach in der Scherning-Ära unter Beweis gestellt. Von daher tue ich mich schwer damit und finde eigentlich, dass das Spiel aktuell ganz gut auf ihn abgestimmt ist, aber er trotzdem immer noch so pro Spiel seine ein, zwei Szenen Risiko hat, die dann manchmal ein ordentliches Gesamtbild kaputt machen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass er im Moment, also für das System, was die Eintracht fährt, aktuell die beste Alternative ist. Er ist natürlich jetzt nicht derjenige, der dann nach vorne irgendwie die Hurra-Bälle spielt, zumindest nicht jetzt in so hoher mit so hoher Frequenz. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen, den Ballgewinn da gegen Paderborn vor dem 2-1. Da spielt er den Ball dann auch überlegt nach außen raus. Das kann er schon, aber klar, das ist jetzt nicht irgendwie der super Kreativspieler. Der wird da wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Ich glaube, dass viele sich wünschen, Hampus Findell mal zu sehen auf der Position von Anfang an. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das dann gerade in der aktuellen Situation so die richtige Wahl wäre. Du hast es gerade schon gesagt, man weiß jetzt nicht so genau, okay, als alleiniger Sechser in dem aktuellen System und warum sollte Daniel Scherning im Moment das System ändern? Weiß man nicht so genau, okay, ist das jetzt dann die richtige Wahl? Der wäre dann vielleicht eher einer mal für so eine Achterposition. Und ja, da gibt es sicherlich irgendwie Luft nach oben. Alles in allem ist, glaube ich, im Moment aber Robin Krause die logischste Wahl für diese Position in diesem System mit diesem Ansatz.
Oder, um nochmal auf Findell zu kommen, für eine Zehnerposition. Also dann müsstest du auf einen Stürmer verzichten. Würdest den Achtern vielleicht auch ein bisschen den Raum nehmen. Ja. Das sind alles Abwägungsgeschichten.
Ich will auch nicht ausschließen, dass das noch passiert. Vielleicht spielt er auch nochmal mit einer Doppel-Sechs mit Krause und Findell. Also, aber im Moment, warum? Also.
Aber momentan habe ich von Hampus Findell auch noch nicht so viel auf dem Spielfeld gesehen. Gut, er hatte noch nicht viele Gelegenheiten, aber noch nicht so viel gesehen, dass ich denke, ja, den musst du jetzt reinbringen. Der hat jetzt weder mit überdurchschnittlich vielen klugen Pässen überzeugt, noch mit der ganz großen Übersicht. Er spielt seine Aktionen, für die er, glaube ich, geholt wurde, ganz ordentlich. Er versucht dann mit Diagonalbällen, mit Chipbällen irgendwie das Spiel zu verlagern. Aber manchmal hätte es das gar nicht gebraucht, wenn ich so an St. Pauli denke, wenn ich an Hansa Rostock denke, an die Spiele. Ist eine undankbare Situation für den Spieler selbst, aber ich glaube auch für Daniel Scherning, weil alle natürlich erwarten, dass dieser schwedische Erstligaspieler, ehemaliger U-Nationalspieler, einer von dem es Highlight-Videos gibt, bei dem dir das Wasser im Mund zusammenläuft, warum spielt der nicht? Das fragen sich ja alle und deswegen wird es, glaube ich, auch immer wieder zum Thema gemacht. Aber vom aktuellen Eindruck, den er bisher hier hinterlassen hatte, würde ich ihn jetzt auch nicht so ohne weitere Gegenfragen so in die Startelf reinschicken.
Ja, also Highlight-Videos heißen ja auch aus einem bestimmten Grund Highlight-Videos und von wenigen Spielern gibt es Lowlight-Videos. Zumindest haben die nicht so viele Klicks, aber es sind natürlich immer schwierige Situationen, in denen er dann auch reinkommt. Aber aktuell wirkt es noch nicht so, als wenn die Abstimmung so richtig funktioniert. Ich meine, man muss auch überlegen, der kommt jetzt ins Ausland, der spricht die Sprache noch nicht und so, ne? Und spielt auch irgendwie auf einer empfindlichen Position, sage ich mal. Aber ja, ich sehe das wie du. Also da waren schon so ein paar Dinger, gerade so Diagonalbälle dabei, wo man dachte, naja, das hätte man jetzt auch anders lösen können, einfach mit einem öffnenden kurzen Flachpass, so, ne? Das muss man mal sehen. Ein paar Spiele sind noch. Vielleicht rückt er da mal näher ran, aber ich sehe das leider mal wieder genauso wie du. Wir müssen uns eigentlich auch mal streiten. Dass es im Moment jetzt nicht so die große Notwendigkeit gibt, irgendwie nicht die Notwendigkeit, aber die so die schlagenden Argumente gibt, warum er jetzt dann auf dieser Position alleine in der Startelf stehen sollte.
Nächste Frage.
Ändert sich vielleicht auch noch. Mal sehen.
Ich gucke hier nochmal in meine Fragen. Und da gibt es noch eine Frage. Rostock und Lautern punkten, sollte man jetzt eher auf Wien und Magdeburg schauen?
Also die Frage finde ich, also was heißt auf Wien und Magdeburg schauen, dass man die abfängt oder was? Ja, okay, vermutlich ist es so gemeint. Mhm. Nee, also man sollte irgendwie schauen, dass man 15. wird und im Idealfall. Und daher seine eigenen Punkte, also seine Punkte holt. Und natürlich, vielleicht ist es ja auch so gemeint, vielleicht habe ich das falsch verstanden, ist es immer hilfreich, wenn man mehr Mannschaften damit reinzieht. Also jetzt zum Beispiel, gut, das Spiel gegen Wien ist erst, wann ist das? Weiß ich gar nicht, welcher Spieltag ist das?
Das ist noch ein bisschen hin, das ist, glaube ich, der vorletzte.
Genau, das ist, ne, sie dann noch mit reinzuziehen, kann auch passieren, aber wird dann schwierig, also es selbst zu machen, meine ich. Aber je mehr Mannschaften da unten irgendwie in Gefahr sind, sage ich mal, desto besser. Und das ist der Eintracht ja auch schon gelungen, ne? Vor der Winterpause mit dem Sieg gegen Kaiserslautern beispielsweise ist es gelungen, die wieder mit reinzuziehen. Jetzt natürlich, klar, Magdeburg, die haben jetzt da so eine Riesenpackung gekriegt, die zittern jetzt auch wieder ein Stück weit, aber jetzt auf die zu gucken, wäre jetzt mein Ansatz nicht. Also ich würde jetzt zusehen, dass man eben selbst seine Punkte holt und das musste ja sowieso. Und je mehr Mannschaften da irgendwie mit drin stecken, desto besser.
Ja, und man erwischt sich ja als Fußballfan, glaube ich, auch immer dabei, sich so darum zu sorgen, so der gewinnt jetzt plötzlich jedes Spiel, so dieses.
Ja, aber das ist dann nach drei Spielen auch wieder vorbei.
Genau, dieses Kaiserslautern gewinnt jetzt alles. Vielleicht passiert's oder vielleicht punkten sie regelmäßig, aber ich meine, Eintracht hatte ja auch einen ziemlich guten Lauf, der war dann aber auch irgendwann mal wieder beendet.
Ja.
Und da haben dann auch alle gedacht, so dieser Lauf bleibt auf ewig, der Negativlauf bleibt auf ewig bestehen. Ich glaube trotzdem, dass Kaiserslautern und Hansa Rostock da bis zum Ende irgendwie drin bleiben werden. Aber dass wir uns nicht nur mit Magdeburg und Wiesbaden beschäftigen müssen, sondern vielleicht auch noch mit Schalke,
ja.
So, die ja im absoluten Selbstzerstörungsmodus sind.
Aber es ist ja Dauerzustand.
Ja, man hat es ja letztes Jahr mit Bielefeld gesehen. Da hat irgendwie, die haben alle gedacht, das passiert uns nicht. Und nur weil die jetzt die individuelle Qualität von Terodde und Karaman haben, kann denen ja trotzdem die absolute Scheiße passieren jetzt in den letzten Spielen.
Ja, ich glaube, Karaman ist der größte, ist der wichtigste Faktor, warum die überhaupt über dem Strich stehen. Aber gut.
Ja, selber punkten. So blöd das klingt.
Ja, es ist so Phrase. Hier. Es ist so Phrase, ja, das stimmt. Aber ich meine, am Ende ist es ja so. Also jetzt auf die anderen zu gucken, natürlich macht man das automatisch. Ne? Du hast es gerade auch gesagt oder wir haben es angesprochen. Das ist halt immer so, man ist dann auch immer so getriggert kurzfristig. Jetzt hat Rostock zweimal gewonnen und jetzt denkt man natürlich, ich erwische mich da selber bei. Oh Kacke, jetzt haben die plötzlich einen Lauf und dann hüpfen die da raus, ne? Und das haben aber mit Sicherheit vor ein paar Wochen auch noch alle über Eintracht gedacht. So, ja, die schießen sich da jetzt raus und dann haben die irgendwie am 30. Spieltag sind die durch mit dem Thema. Das wird auch wieder andersrum gehen. Die werden auch alle noch irgendwie ihren Knick haben und auch Rostock und Kaiserslautern werden jetzt nicht bis zum Saisonende irgendwie keine Niederlage mehr wegstecken müssen. Also ich. Nochmal, ich glaube, es ist gut für Eintracht, wenn da viele Mannschaften irgendwie mit rumtummeln und bei vielen irgendwie Stress herrscht.
Und ich glaube, ich habe es auch schon mal hier im Podcast erzählt. 2021 war das die Zweitligasaison mit Daniel Mayer, ja, müsste es gewesen sein.
2020, 2021, ja.
Da haben wir doch alle gedacht, als in Sandhausen plötzlich 29 Corona-Fälle waren, dass die jetzt vom HSV und von 95 plus 1 und irgendein Top-Team war da noch, was dahin musste, abgeschossen werden. Und haben die gefühlt alles gewonnen oder noch in der letzten Sekunde irgendein Unentschieden geholt und sich da rausgearbeitet. Und ich glaube, in Braunschweig wurde schon die Klassenerhaltsparade geplant, weil Kevin Behrens und Co. Corona hatten. Hat sich alles nicht bewahrheitet, von daher irgendwie locker bleiben, vielleicht ein bisschen auf die eigene Mannschaft gucken, auch wenn das zuletzt ja nicht immer Freude bereitet hat. Und dann wissen wir, glaube ich, mehr, wenn das Derby vorbei ist, wenn wir in Osnabrück waren, was ja auch noch ein brutales Spiel wird, obwohl die ziemlich abgeschlagen sind. Ja.
Nochmal abschließend dazu, aber ich verstehe das ja auch, es macht ja auch Bock.
Ja klar.
Also nein, so rum, wir haben hier neulich auch gesessen und mal geguckt, wie viele Punkte könnten denn reichen und so rumrechnen und so, natürlich macht das Bock. Also Restprogramm gehört ja auch irgendwie dazu.
Restprogramm bei den letzten 6 oder 7 durchchecken, oh ihr, die müssen noch da und dahin und spielen noch gegen Düsseldorf und alle untereinander und nehmen sich die Punkte weg und da gewinnt der, geht am Ende eh meistens nicht auf.
Gut, machen wir weiter.
Nächste Frage, letzte Frage, Tobi. Vielleicht auch die letzte Frage für diesen Podcast. Und die kommt von Maurice BS07. Schöne Grüße. Übrigens auch an die anderen Fragensteller. Schöne Fragen dabei.
Es wäre jetzt auch unfair gewesen, wenn das jetzt.
Was denkt ihr, wird der Key-Spieler oder der Schlüsselspieler sein für die letzten Spiele der Saison?
Boah.
Rayon Philippe.
Müssen wir uns auf einen festlegen?
Ich sage Rayon Philippe.
Boah, ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, aber sich auf einen festzulegen, finde ich schwierig. Gut, ja, wenn du jetzt Rayon schon weggeschnappt hast, dann sage ich Ron-Torben Hoffmann.
Das ist ja ein langweiliger Take.
Ja, ist ein total langweiliger Take. Ich meine, ja, wir können auch Ermin Bicakcic sagen, das wäre genauso logisch und langweilig. Wir können uns ja mal aus dem Fenster lehnen und mal jeder jemanden wählen, den man vielleicht nicht auf dem sofort im Sinn hat, und dann sage ich einfach mal Hampus Findel. Der findet dann die Bindung und in den letzten Spielen wird er ein ganz wichtiger Faktor. Also wir sind jetzt in der Hot-Take-Version, nachdem wir natürlich die Nüchterne gerade schon abgehakt haben.
Ja, bei Philipp denke ich irgendwie so, der hat jetzt sein erstes Zweitligatief erstmal leicht durchschritten, nachdem es am Anfang ja gar nicht lief, dann hat er getroffen, das war so ein bisschen Höhenflug, in Eintrachtshöhenflug auch. Jetzt trifft er weiter, aber ich überlege nochmal, wer wird noch wichtig? Und ich sage einfach, Joe Gomez wird noch wichtig.
Okay, auch gut. Finde ich auch, gefällt mir auch gut.
Mit seiner Laufstärke, so, der wird irgendwann, vielleicht nicht dauerhaft in dieser Saison, aber der wird in 1 oder 2 Spielen seine ja doch ausbaufähige Chancenverwertung einfach nochmal beiseite schieben und 2 späte Dinger machen.
Okay.
Zu Punkten, sage ich mal. Nicht zu Siegen will ich mich noch nicht so festlegen, aber der wird noch wichtige Punkte für die Eintracht beschaffen.
Also zusammengefasst, die nüchterne Version, du sagst Philipp, ich sage Hoffmann, die Hot-Tag-Version, du sagst Gomez und ich sage Findel.
Genau. Und was sagt ihr?
Genau.
Schreibt es auch gerne in die Kommentare.
Unbedingt immer in die Kommentare knallen und uns erleuchten, weil wir jetzt bestimmt hier irgendwas überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was ihr dafür gesehen habt.
Ja. Und unbedingt unsere Legenden-Doku gucken, die hier, glaube ich, über uns auf dem Fernseher läuft. Da kommen jetzt die nächsten Teile, hat super viel Spaß gemacht, die abzudrehen. Tobi, was war so dein Highlight?
Boah, also wir haben ja jetzt tatsächlich die letzte Folge jetzt gerade abgedreht. Da war ich bei Domi Kumbela in Neuss. Das war super cool, aber boah, Highlight. Das war auch in Lübeck cool, bei Mirko Bolan mit Ken Reichel war es auch cool. Ja, also da jetzt eins rauszupicken, fällt mir schwer, aber ich sag mal, wir sind mit Domi Kumbela dann auch noch, nachdem wir das Interview fertig hatten, auf dem Sportplatz gefahren, und die Autofahrt, die war schon sehr witzig. Sag ich mal so. Ohne jetzt hier zu viel preiszugeben.
Okay. Die landet wahrscheinlich nicht in der Doku, die
nee, das ist die Kamera nee, aus. Nee, nee. Aber da hört man ja dann immer noch so ein paar Anekdötchen, die sonst nicht erzählt werden und hat einfach Spaß miteinander. Das war sehr witzig.
Aber schaut trotzdem rein. Wir verlinken es euch auch in der Beschreibung zum Video. Und ansonsten bleibt mir für diesen Länderspiel-Podcast Studio Blau-Gelb nichts weiter zu sagen.